Zacharias ist Priester am jüdischen Tempel unter Herodes dem Großen und seine Worte, die wir eben gerade in der Lesung gehört haben, sind die eines jüdischen Theologen an sein Volk. Sie sind gespickt mit Zitaten aus dem Alten Testament. Der Bund gilt für das Volk Israel als den Kindern Abrahams. Abraham, so hörten wir, ist es verheißen, und seinen Kindern errettet zu werden, erlöst zu werden. Liest man diese Worte nun aber mit den Augen des Evangelisten Lukas, spürt man ihre Weite. Sie entströmen sich ins Universelle und sind allen Menschen der Erde geschenkt. Wie könnte es auch anders sein, wenn sie eingeleitet werden mit dem Hinweis, dass sie voll des Heiligen Geistes gesprochen wurden? Der Lobpreis des Zacharias geht von einem Psalmwort aus. Da ist von Rettung vor den Feinden die Rede, die der Herr Zebaot seinem Volk bringt. Da ist von Erlösung die Rede. Und das ist zunächst ganz konkret und wörtlich zu verstehen. Die politischen Gegner des jüdischen Staates, so hat man zu Zeiten der jüdischen Könige fest geglaubt, die werden vernichtet werden. Der kleine Staat ist zwischen militärischen Großmächten immer bedroht, steht immer am Rande des Abgrunds. Und es ist naheliegend, die Rettung, die Erlösung zunächst einmal ganz konkret und militärisch zu verstehen. Sie besteht im Sieg auf dem Schlachtfeld. Nur so kann man selbstständig bleiben. Zwischen den Zeilen schimmert noch eine weitere Vorstellung hindurch, die in unseren Ohren heute womöglich sehr skandalös klingen mag. Jeder Kampf auf Erden ist auch ein Kampf im Himmel. Auf dem sichtbaren Schlachtfeld entscheidet sich, wer in der unsichtbaren Welt der Stärkere ist. Wie in der Schlacht um Troja herrscht nicht nur unter den Menschen auf der Erde Krieg, sondern auch zwischen den Göttern oben auf dem Olymp. Machen wir uns also nichts vor. Ursprünglich meinte Erlösung den militärischen Sieg und auch den Sieg des stärkeren Gottes über den Schwächeren. Selbst zu Lebzeiten Jesu haben die Jünger das noch geglaubt. Die Zebedäus-Söhne fragen einmal, ob sie rechts und links neben dem Herrn sitzen dürften, wenn er dermaleinst erhöht sei. Das meint nicht, wie wir möglicherweise denken, den Himmel. Sie erhoffen sich die Spitzenplätze in der Regierung, wenn die Römer durch den Aufstand vertrieben sein werden und Jesus als der neue König ausgerufen wird. Also der eine möchte gerne Vizekanzler werden und der andere Außenminister. Und von dieser ursprünglichen Bedeutung nun ausgehend, formt Lukas im Munde des Zacharias diese Worte neu, gibt ihnen eine neue Bedeutung, eine neue Weite. Der Inhalt der Erlösung, so sagt er, liegt ganz woanders. Es wird Erkenntnis des Heils geben und Vergebung der Sünden, nicht als militärischen Sieg, sondern als herzliches Erbarmen Gottes, so haben wir gehört. Wie das Licht aufgeht nach langer Nacht und die Schatten des Todes vertreibt, richtet er unsere Füße auf die Wege des Friedens. Diese Worte am Schluss verlassen plötzlich die lokale Ebene mit den ewigen Konflikten um Jerusalem und wer diese Stadt und das Land beherrscht. Sie sind plötzlich völkerübergreifend. Sie haben plötzlich eine weltweite Perspektive, eine weltweite Bedeutung. Sie sprechen von einem umfassenden, einem allgemeinen Frieden für jeden Menschen. Und genau dafür wird Johannes, der Sohn des Zacharias, stehen. Ich stelle mir vor, wie er als Kind bereits besonders sensibel ist für die Abscheulichkeiten, die selbstverständlichen Grausamkeiten, die beiläufige Gleichgültigkeit, die unser Alltag kennt. Innerlich erstarrt er, wenn er die blutgetränkte Geschichte der Menschheit sieht und erschrickt vor dem, was Menschen einander antun können. Und er denkt, damit muss endlich ein für allemal Schluss sein. Es muss aufhören. Es muss doch einen Weg geben heraus aus dem Schlachthof der Geschichte. Und er will etwas dagegen tun. Er hat geglaubt, dass es möglich sein müsste, Hass und Gewalt zu beenden. Aber wie? Wie kann es gelingen? Nun, so hat er geglaubt, man muss sich nur richtig anstrengen und die Gebote halten. Dann kann es gelingen. Natürlich, dazu braucht es ein Symbol, so wie wir auch heute in diesem Gottesdienst ja bereits von Symbolen gehört haben. Von dem Rosa inmitten des Violett oder von dem Kerzenlicht, das einen ganzen Raum erhellen kann, die Dunkelheit vertreibt. Johannes wählt sich als Symbol diesen Fluss. Der Weg über den Jordan, jene Schwelle, als Josua das Volk aus der Wüste in das gelobte Land führte, das eignet sich für die Taufe der Umkehr. Einmal in die Fluten hinabgestiegen, macht man einen neuen Anfang. Und ab jetzt ist alles anders. Ab jetzt kann man es, ab jetzt gelingt es, ab jetzt wird man gut sein. Und Jesus hat dieses Problem in gewisser Weise noch radikaler gesehen als sein Wegbereiter. Denn wie enttäuschend ist es, wenn man trotz aller Anstrengung irgendwann wieder in die alten Muster zurückfällt. Man will ja gut sein. Wir setzen doch alles daran. Ganz ernsthaft versuchen wir doch diesen Neuanfang, aber immer wieder müssen wir uns eingestehen, er gelingt uns nicht. Je mehr wir uns für unsere Fehler schämen und Besserung geloben, desto sicherer werden wir wieder scheitern. Und darauf will der Evangelist in seiner Parallelstellung dieser beiden Männer, in der Parallelität zwischen Johannes und Jesus hinaus. Eine bessere Welt ist eben nicht zu gewinnen mit eiserner Disziplin, mit lückenloser Moral oder mit einer wasserdichten Dogmatik. Frieden ist nicht zu gewinnen, indem man seine Feinde besiegt, auf dem Schlachtfeld, militärisch. Weder die äußeren noch die inneren Feinde wird man so zur Strecke bringen können. Frieden gewinnt man nur, wenn man herabsteigt von seinem hohen Ross, das Visier herunterlässt, den drohend erhobenen Speer senkt. Also wenn man sich dem anderen aussetzt. Genau dafür steht Advent. Gott steigt herab in unsere Welt, nicht als großer Kriegsherr Zebaoth auf einem Ross. Er kommt nicht angeritten hier, um alles niederzutreten, was ihm im Wege steht, sondern er kommt klein, verletzlich, hilfsbedürftig. Ja, wie hilfsbedürftig ist dieses kleine Baby, vollkommen angewiesen auf die Fürsorge und Liebe seiner Mutter. Das könnte uns zum Vorbild dienen. Frieden wäre möglich, wenn wir anfangen würden, einander nicht mehr Bedrohung zu sein und den anderen nicht mehr als Bedrohung zu sehen, vor allem vor dem man sich mit allen Mitteln schützen muss. Nein, wir brauchen uns nicht zu schützen und wir würden es erkennen, wenn wir uns einander aussetzen würden, wie dieses kleine Baby sich in dieser Welt oder auch dieser Welt ausgesetzt hat. Ja, es wäre unser Heil, wenn wir dem anderen, statt ihn zu bekämpfen, unsere Angst bekennen würden, die wir vor ihm haben. Vielleicht käme zur Antwort, dass der andere im Grunde auch nur aus Angst handelt und sich deswegen meint, aufplustern zu müssen. Und dann wäre Gewalt und Unterdrückung nicht mehr nötig. Advent ist die Abkehr von der Angst hin zu einem Vertrauen darauf, dass unser Leben erlöst ist in der herzlichen Barmherzigkeit, in dem herzlichen Erbarmen unseres Gottes. Und ich wünsche uns, dass wir den Mut aufbringen und diesem Ruf zum Vertrauen endlich, endlich folgen. Dann dürften wir uns Töchter und Söhne des Menschen nennen. Amen.